Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich zu Gast beim lieben Wolf-Dieter Storl. Hallo, lieber Herr Storl.
Guten Tag.
Freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir ein Glückfinder-Interview zu geben. Ich habe einen Fernsehbericht über Sie gesehen und da wurde so ein bisschen berichtet über Ihren Werdegang, über Ihren Lebensweg. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dieser Mann hat sein Glück gefunden. Das strahlt er aus, das sieht man ihm an, wenn er sich anschaut. Mit ihm möchte ich gerne ein Interview machen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt geklappt hat und Sie sich die Zeit nehmen. Wir sind kurz vor einer Veranstaltung, die Sie hier im Volkshaus in Zürich haben. Und Sie haben gesagt, toll, ich nehme mir noch mal kurz die Zeit und gebe ein Glückfinder-Interview. An der Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das machen.
Ja, gerne.
Herr Storl, Sie haben ein sehr bewegtes Leben hinter sich, ein sehr abwechslungsreiches Leben auch. Und ich würde sagen, dass am besten erzählen Sie uns, wie das alles kam, wie das alles zustande gekommen ist. Sie wurden in Deutschland zunächst geboren, sind dann aber mit Ihren Eltern gemeinsam ausgewandert.
Ich wurde in Sachsen geboren, das war noch im Krieg. Also die ersten Erinnerungen waren Kriegserinnerungen. Mhm. Also das Geräusch, das Brummen und das waren die Flugzeuge, die flogen. Mhm. Und wir sind dann in den Keller gegangen. In den Tiefkeller und da hat man all die Unsicherheit und die Angst hat man schon mitgekriegt. Mm, mm. Wir sind dann aus der russischen Besatzungszone in den Westen. Mm-hmm. Das war auch nicht einfach, das durfte man nicht, aber wir sind dann, meine Mutter hat mich da mitgenommen, durch den Zaun gekrochen, durch den Stacheldrahtzaun. Ich kann mich noch erinnern an die Ruinen in den Städten, gell? Mm-hmm. Und ja, und dann waren wir in Oldenburg. Mhm. Das war wie der erste Kulturschock, war ein richtiger Bruch von dem, was ich vorher kannte. Mhm. Und vorher haben wir gelebt, ja, habe ich gelebt. Das war so schön Garten, ein kleines Wäldchen. Das war so das alte Familienhaus, wo wir waren. Und plötzlich war man in der Stadt. Mhm. Und schon die Aussprache war anders. Mhm. Und das hat mich ein bisschen losgerüttelt von dem, was ich, was ja mir ganz nahe war. Also die früheste Kindheit, egal ob da Krieg war oder nicht, da ist man zu Hause. Kinder sind auch in solchen Zeiten finden da ihr Glück. Mhm. Aber da war ich dann rausgerissen und ich denke, ein unbewusstes Motiv in meinem Leben war immer wieder diese Seelenheimat wiederzufinden. Mhm, deswegen habe ich nie irgendwo festgehalten. Mhm, wir sind dann nach Amerika, hätte ich alles Mögliche machen können. Zu der Zeit war es wirklich ein Land also aller Möglichkeiten. Mhm, ich habe immer die Pflanzen gerne gehabt. Mhm. In der Schule, da war kein Interesse an. Die Lehrer, die hatten Pflanzen, für die waren Unkräuter und Gestrüpp. Und Biologie hieß, dass man mit dem Mikroskop was anguckt oder mit einem Reagenzglas, aber nicht die Schönheit der Natur. Das war denen wirklich fremd. Mhm. Und die wussten nicht mal den Namen der Pflanzen. Mhm. Und ich wollte die gerne wissen. Deswegen bin ich studieren gegangen. Und dann kam ich eben in die Großstadt. Das war wieder so ein Bruch in der Biografie. Plötzlich Großstadt und plötzlich war ich nicht mehr in einer kleinen ländlichen Idylle im Mittelwesten, sondern eben in einer brummenden Großstadt mit all den Gemeinheiten und so, die man da so kennenlernt. Aber ja, und dann bin ich halt bei der Universität geblieben und wurde gefragt, ob ich Assistent werden würde. Und dann kam
das war das in Amerika?
Das war in Amerika.
Das war in Amerika.
Ja, ja. Und dann Und das war in den wilden 60er Jahren, mhm, so Hippies und Blumenkinder und alles, mhm, da habe ich alles mitgemacht. Und dann wurde ich gefragt, oder haben sie mich gefragt, ob ich dort an der Kent State University als Dozent wäre. Und das, ja, hat auch Spaß gemacht, hat immer Freude mit den Studenten und so. Aber nichts hat mich je gehalten. Mhm. Also nicht, wo ich mich da irgendwie identifiziert, also wo ich sagen könnte, ja, gut, ich schluck das mal runter, es ist, ich verdiene ja gut, ist ja gut. Mhm. Also wenn das Programm hier ein bisschen mit Glück zu tun mhm hat, dann heißt es, dass man sich eigentlich, dass man immer auf die innere Stimme hören soll. Mhm. Dass man hören soll, ist das 100% stimmig oder mache ich da Kompromisse? Mhm. Und ich denke, man sollte immer sehen, dass es stimmig ist. Mhm. Wir stehen ja jeden Moment können wir entscheiden, ob wir dies oder jenes machen. Mhm. Und wir treffen diese Entscheidung. Und man sollte ein bisschen in sich hören und sehen, ist das in Ordnung? Mhm. Sonst orientiert man sich eben an Äußerlichkeit. Mhm. Ah, ich verdiene ja gut oder es ist Prestige oder die Frau will das oder was mhm immer. Mhm. Und man sollte sich selber treu bleiben, mhm, so würde ich das mhm sagen.
Darf ich da zwei Fragen zustellen? So, wenn Sie sagen, auf die innere Stimme hören, jetzt sagen manche Menschen, also ich glaube, manche Menschen wissen gar nicht, was die innere Stimme ist. Wie finde ich die denn? Woher weiß ich, dass das meine innere Stimme ist und nicht irgendetwas, was ich mir vielleicht nur schönrede oder einrede?
Ja, das ist heutzutage ein großes Problem. Besonders, ich kriege das immer mit den Esoterikern mit. Die haben so eine seelische Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen. Mhm. Oh, die würden so gerne Baumdevas oder was immer kennenlernen. Und oft verwechseln sie ihre Wünsche und Einbildungen mhm mit wirklichen Wahrnehmungen.
Genau.
Und ja, was kann man da sagen? Eigentlich, um eine innere Stimme zu hören, da sollte man erstmal das ganze Geplapper im Kopf mal beiseite lassen. Mm. Das sagen uns ja die Buddhisten und so weiter, haben auch recht. Mm. Aber auch das kann ein Irrweg sein, dann ist man verkrampft auf diesen, auf den Weg. Mm-hmm. Es ist, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, vielleicht weil ich auf dem Wald war. Mm-hmm. Und im Wald, da entspannt man. Das ist ja das heutige Thema in diesem Programm. Mhm. Man entspannt und die Seele wird ruhiger. Mhm. Wir haben wirklich ständig, ich merke das bei den meisten modernen Menschen, läuft ständig ein Dialog im Kopf. Mhm. Und dann kann man die innere Stimme oder das Stimmende, es muss nicht eine Stimme sein, wie wir so, da redet irgendjemand und sagt, hey, das musst du machen oder so, sondern es ist einfach das Gefühl, ja, das ist harmonisch, das stimmt.
Stimmig, sozusagen.
Das stimmig, genau. Und ja, so ist das. Ja.
Und bei Ihnen war es dann so, dass Sie sozusagen in Amerika diese innere Stimme gehört haben und gesagt haben, auf der einen Seite ist schön, also viele träumten damals davon, in Amerika zu sein. Sie waren da, Sie hatten dort auch Anerkennung und auch Geld und dennoch war in Ihnen eine Stimme, die gesagt hat,
na, es ist ja so, wenn man so konfrontiert ist mit eben mit den Möglichkeiten im Leben und dann sagt man, na, eigentlich ist das doch nicht, was ich so richtig will. Mhm. Und für mich ein wesentliches Wort ist das Wort Interesse. Mhm. Man sollte den Interessen folgen. Mhm. Und das Wort Interesse aus dem Lateinischen inter, mittendrin und esse, die Essenz, im Wesentlichen bleiben. Mhm. Und das ist was anderes als wie Faszination, wo man abgelenkt wird und hey, toll, und man kommt dann vom Weg ab. Mhm. Also das ist, was ich so ein bisschen von der inneren Stimme sage, das ist ja nur ein Wort.
Das Interesse, das, also was von innen herauskommt.
Wenn man dann ein bisschen tiefer geht und das metaphysisch begründen will, also das kommt also danach, dass man da die Gründe findet. Mhm. Weil ich denke, das sind Prozesse, die passieren so jenseits des Kopfverstandes.
Im Unterbewusstsein.
Ja, Unterbewusstsein, ja.
Oder Überbewusstsein.
In der Seele oder
in der
was.
Seele.
Mhm. Und also das Kopfbewusstsein, das berechnende Kopfbewusstsein ist immer so, es denkt zu klein. Mhm. Es ist, wer hat das gesagt? Wer nicht ich glaube, Ernst Jünger, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
Mm.
Und der Kopf kann ein Wunder nicht annehmen oder verstehen. Er will alles genau planen. Mm. Und da gibt es Menschen, die planen ihr Leben, genau, Karriere, wann das Kind kommt, da müssen erst alle Anschaffungen da sein.
Das Haus muss da sein.
Haus sein muss da
alles
sein.
Alles sicher sein, genau.
Ja. Nicht, natürlich, woher sollen sie wissen?
Mm-hmm. Gibt ja diesen wunderbaren Satz, willst du, dass Gott lacht, erzähl ihm deine Pläne, ne?
Das ist klasse.
Ja. Ich finde, das spiegelt, sehr schön wieder. Sein,
dass der liebe Gott uns erfunden hat aus so einem Sinn für Humor.
Genau, die sind aber lustig. Sie glauben, sie wüssten, was sie mal planen.
So, das kommt schon ein bisschen nah an die indische Philosophie.
Ja, genau.
Wo das Leben so das Lila, das Spiel Gottes ist.
Mhm. Genau, genau.
Und wenn das Spiel aus ist mit all den Illusionen, all den Wahnsinn. Ja, die Götter sitzen rum und ja, was machen wir? Fangen wir ein neues Spiel an.
Ja, genau. Sehr schön. Bleiben wir bei Ihren Plänen oder Nichtplänen. Was wir wissen war, dass Ihr Interesse schon von klein auf oder auch schon in der Jugendzeit die Natur, der Garten war. Sie haben auch eine sehr, sehr große Verbundenheit mit dem Wald gespürt und jetzt waren Sie in Amerika, haben da auch studiert. Mhm. Allerdings zunächst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich was falsch sage, ist Ihnen auch das missfallen, was Sie in Amerika studiert haben? Da ging es weniger jetzt um die Pflanzen, sondern mehr um das Erforschen auf, sage ich jetzt mal, mikroskopisch kleiner Ebene und das rational erklären zu können, wie eine Pflanze oder was eine Pflanze ist oder wie eine Pflanze funktioniert. Und Sie waren weniger in dieser Mikro, nenne ich jetzt mal Biologie, eher in dem großen Zusammenhang. Und
das ist, weil ich, als wir dort ankamen, das war ja vor der Globalisierung.
Mhm.
Da war Amerika ganz was anderes.
Mhm.
Hat man schon anders ausgesehen, als wir ankamen. Die Tante, die dort war, ja, da musste sie erst mal einen Haarschnitt kriegen, weil das war so kurz, Butchcut oder Flat Top. Und dann musste ich ein Hemd, hatte ich das erste Mal ein sogenanntes T-Shirt an, ein Leibchen, gell, und erst mal Blue Jeans. Und dann war es... Also es war wirklich eine andere Welt und eine andere Mentalität. Das kann man heute kaum nachvollziehen, weil wir sind alle so geprägt von Hollywood-Filmen und von der ganzen Welle, die seit 50 Jahren oder so aus Amerika über die Welt rollt, gell? Und es war etwas ganz anderes. Ich dachte, ey, Mann, die Amerikaner, die spinnen ja. Und da die hatten so eine Einstellung von Kultur, also menschliche Welt und Wildnis. Und wir wohnten auf dem Land. In die Wildnis ging man nur, wenn man überhaupt hinging, bewaffnet, um Tiere totzuschießen. Oder man hatte Angst. Das sind Schlangen. Rattlesnakes. Das ist Poison Ivy. Giftzumach. Und so weiter. Und da habe ich dann einen Freiraum gefunden, weil das war, ich glaube, war so ein bisschen Erbe so der der goetheanistischen Romantik ein bisschen, wo man im Wald wandelte, Lust wandelte und die Natur bewunderte. Und das kannten die Amerikaner nicht. Aber das war in mir genügend drin, dass ich dann plötzlich in die Natur ging, in den Wald ging und fand wunderbar und hatte so ekstatische Erlebnisse. Bin da in Bäume geklettert, manchmal stundenlang da gesessen, entweder den Tieren zugehört oder den Vögeln, wie sie singen und mich vom Wind wiegen lassen. Das war sehr gut. Und dann kam ich an die Universität, um zu lernen, welche Bäume sind das, welche Pflanzen sind das, weil niemand wusste das. Und da war ich sehr enttäuscht, denn für sie war der Wald nicht etwas, was die Seele bewegt und was man erlebt, sondern es war ein Gegenstand. So ein Gegenstand, der vermessen wird oder der dann letztendlich dem Menschen dient als Holz oder was immer, gell? Und die Sache war, ich auch da, ich habe mich nicht, obwohl ich dann amerikanischer Staatsbürger wurde, ich habe mich nicht mit dem American Way of Life richtig identifiziert. Es hatte keine Faszination. Das ist immer noch so. Ich sehe die Europäer alle, oh, Amerika, wow, far out und so weiter, alles groovy. Und ich habe die andere Seite auch erlebt. Deswegen war ich auch nicht konnte ich ohne Probleme eine vollamtliche Dozentur, die ich da an der Uni hatte, einfach fallen lassen. Und das habe ich, dann bin ich nach Europa und dann wieder nach Amerika, hatte ich wieder eine Anstellung und dann nach Indien und ich hätte dort sehr gut eine Professur kriegen können, aber für mich war das nicht wesentlich. Und ich sehe meine Kollegen, die dort noch sind, ja, das sind so alte, man sagt auf Amerikanisch, Fuddy Duddies. So blöd. Weil sie also im Grunde genommen im ganzen Leben mit ihrem Affenhirn da das Leben versucht haben zu verstehen und zurechtzukriegen. Aber wir sind ja mehr als wie unser Gehirn. Wir sind ganzheitliche Wesen und unsere Mitte ist das Herz. Gell? Und das hat man im Mittelalter schon gewusst, dass man muss klar denken können, einen guten Kopf haben, das ist sehr wesentlich. Man kann nicht sagen, ich lasse das einfach beiseite. Aber das Denken muss dienen dem Wesen, dem wahren Wesen des Menschen. Das habe ich sehr stark bei den Indianern, wo ich lange ich war befreundet mit Cheyenne-Indianern, habe ich gemerkt, die denken nicht, nur wenn es angebracht ist zu denken. Die haben nicht den ständigen Film da laufen. Also die sind ruhig, sie nehmen wahr. Sie sind mit Bewusstsein wahr. Es ist mir passiert mal, ich bin durch den Wald gegangen dort und stolperte über die Indianer, weil sie nicht ständig ausstrahlten Gedanken. Wenn man die Europäer oder die Weißen oder Schwarzen auch auf ihre Art, die sind immer irgendwie im Kopf beschäftigt und das kann man spüren. Das ist wie ein Sender. Die sind auf Senden und nicht auf Empfang. Und ich sehe das, wenn ich Pflanzenwanderung mache, ja, da reden die Leute miteinander, anstatt da zu sein, im Hier und Jetzt, sondern reden miteinander und sagen, oh ja, und dann so und so hat das gemacht und ach, habe ich die Waschmaschine abgedreht und so weiter. Und dann läuft ständig das und dann sage ich, schaut mal, diese Pflanze. Oh ja, ach so, ja, schön, was ist das? So, Löwenzahn. Ach so, heißt der gut? Und dann gehen sie weiter. Also das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was ich eben bei den Indianern sehr stark erlebt habe. Dass sie einfach da sind und in Resonanz gehen. Und heute sagen die Esoteriker, ja, die reden mit den Pflanzen. Ja, es heißt reden. Ich meine, die gehen einfach in Resonanz. Und durch diese Resonanz kriegen sie Informationen von der Pflanze. Und sie sind dadurch sehr gut in Verbindung mit ihrer Mitwelt.
Nun glaube ich, dass eines unserer größten Probleme ist, und korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen können. Eben dieses Geplapper, eines der Themen, die man mir immer sagt, ist, Andreas, deine Interviews sind so schön, weil du den Menschen zuhörst. Aber ich höre zu. Also ich formuliere keine Frage im Kopf. Ja,
sehr gut. Ja.
Und dennoch habe auch ich Momente, wo ich merke, dass da zu viele Stimmen in meinem Kopf sind, in meinem normalen Leben. Ja. Und genau das ist ja das, was Sie berichten. Leute laufen durch den Wald, wo es gilt, eigentlich ruhig zu sein und das mal aufzunehmen, was dort ist. Und da ist eine Menge, wenn man mal ruhig ist.
Ja, unglaublich.
Und man hat aber dennoch das Bedürfnis, Informationen im Gehirn, also das sprudelt immer weiter. Haben Sie einen guten Hinweis, wie man das zur Ruhe kommen lassen kann? Also, weil ich sage dann den Leuten, schaut, Meditation wird jetzt jeder sagt, schaut auf die Karte, ne? Nur dann machen die eine Karte an, gucken auf die Karte und während die auf die Karte gucken, überlegen sie, was muss ich noch einkaufen? Genau. Mache ich die Waschmaschine? Habe ich die ausgemacht? Lala. Und dann brauche ich auch keine Karte. Dann kann ich auch.
Genau. Aber das läuft automatisch. Das fängt an. Das ist überhaupt so ein bisschen menschliches Problem. Ich glaube, das ist der Ursprung des Wortes Sünde, was im Christlichen ja völlig verdreht, hat man irgendwelchen Scheiß gemacht und man fühlt sich schuldig und so. Es ist nicht das, sondern es ist dieses Abgesondertsein. Das ist eigentlich ein Teil des Menschseins. Und Friedrich Schiller, der sagte, suchst du das Höchste, das Größte, die Pflanze kann es dich lehren, was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist's. Das hat er gesagt. Und das bedeutet, also die Pflanze ist und sie nimmt auf. Sie mit den Wurzeln kriegt sie Informationen von über Kilometer, über die Pilzmyzelen, gell? Mhm. Und jedes Blatt ist der Sonne zu, richtet sich zur Sonne hin, nimmt die Sonnenenergie auf, die Inder sagen, die Sonne, die Pflanzen lauschen der Sonne, sie nehmen das Om, das Om, das aus der Sonne hervortönt, auf und verwandeln das in Leben. Also sie sind ja diejenigen, die das Leben ermöglichen. Mhm. Also dieses Wahrnehmen, dieses Aufnehmen, dieses in Resonanz treten, ich denke, das ist sehr wichtig für uns. Und was Schiller sagt, ist, für die Pflanze ist das natürlich. Mhm. Sei du es wollend, das ist's. Mhm. Also einfach mal, ja, wie kann man so ruhig werden? Bei einigen Menschen braucht es ein Trauma, ein Schock. Das ist ja wie die schamanische Initiation. Also die echten Schamanen, die sind meistens Menschen, die bis ans Ende ihres Lateins gekommen sind. Es ist so wie auf einmal am Ende des Lateins. Sie sind ans Ende ihrer Sprache gekommen. Mhm. Auf einmal gibt es nichts mehr zu sagen. Es gibt keine Antworten mehr. Es gibt kein heiliges Buch, das einem sagt, wo, was und wie, sondern ich lausche einmal. Und dann, wenn die Stille da ist, dann kann also ich würde es so formulieren, das Göttliche, das ganze Universum durchgewebt, das kann dann mit uns
reden. In Kontakt treten, kommunizieren. Wahnsinn. Kommen wir nochmal kurz zurück zu Ihnen. Sie sind Ihrer inneren Stimme sozusagen gefolgt, zurück aus Amerika, wieder in Deutschland, dann nochmal kurz nach Amerika.
Also das erste Mal, ich habe als ich da aufhörte an Kent State University, es waren auch heftige Zeiten. Ich war Soziologe, ich war Anthropologe und Soziologe. Ich habe ja nicht Botanik weiter studiert, weil das war zu ätzend. Mhm. Und dann kam ich auf die Anthropologie. Das ist so etwas wie eine ganzheitlich Mischung Ethnologie, Urgeschichte, Primatologie, Linguistik. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil das gibt einen ganz weiten Überblick. Das habe ich dann unterrichtet mit sehr viel Freude habe ich das gemacht. Aber es war auch eine Zeit, wo als Soziologe, es war wie in der Ortschaft, die normalen Leute da hatten keine Ahnung, was Sociologist, what the hell is Sociologist? Mhm. Was ist das? Sociologist is like Socialist. Ah, das ist doch wie Communist. Mhm. Das sind doch, oh ja, das ist doch, was die in Russland haben. Mhm. Da nehmen sie einem die Autos und das Haus weg. Mhm. Ja, und so einer ist das und den lassen wir auf die Jugend los. Mhm. Ja. Und wir hatten auch ein offenes Haus, wo, Studenten, die mal einen Platz brauchten zum Pennen oder so, und die kamen rein und raus und da dachten sie, wir sind irgendwie so subversive Zelle. Mhm. Und da hat sich eine Bürgerwehr formiert und die wollten uns tatsächlich abknallen.
Ach Gott.
Ich hatte aber, wir konnte gar nicht mehr in die Stadt gehen. Nach einer Vorlesung, ich war ja immer in Schlips und Kragen, ich sah auch nicht aus wie ein Hippie oder so. Und da kam welche auf mich zu, Schlagring, Boom. Ich bin einen ganzen Häuserblock in der Gosse gekrochen und das war so wirklich eine Spannung. Das war so eine prärevolutionäre Situation. Das war so 67, als das geschah. Ich hatte einen Student, der war Vietnam-Veteran. Der kam dann mit seinen automatischen Waffen und zog bei uns ein paar Mal in die Luft gefeuert. Dann wussten die, dass wir auch bewaffnet sind. Und meine damalige Frau, die sagte, die kam von dort, war Hillbilly und die sind ja gnadenlos, so kalvinistisch und so weiter. Und die sagte, wir müssen hier weg, die werden uns umbringen. Ich sage, hey Mann, sei doch nicht so hysterisch, wer wird schon hier? Ich sage, wie blöd kannst du sein, das sind meine Leute, du weißt ja gar nicht, du hast ja keine Ahnung. Mhm. Die werden dich umbringen. Ja, gut, ich dachte, gut, ja, da höre ich halt auf und gehe nach Europa und mache dort ja in demselben Gebiet weiter. Dann habe ich alle Universitäten angeschrieben. Mhm. Weil ich dachte, ja, ich kann noch ein bisschen Deutsch. Mein Deutsch war damals nicht mehr so gut. Mhm. Also man redet nur Englisch. Mhm. Und da habe ich die in der Bundesrepublik angeschrieben. Ich würde da gerne Postgraduate Studies machen. Da hieß es Numerus Clausus. Ich dachte, hey, was ist denn das? Das gab's ja in Amerika überhaupt nicht. Mhm. Schweiz habe ich angeschrieben, da hieß es, es tut uns leid, unsere Ethnologie, unsere Völkerkunde ist nicht so weit entwickelt, sie würden ihre Zeit verschwenden. Hab die DDR angeschrieben, die haben gar nicht geantwortet. Mhm. So ein Brief vom Klassenfeind oder so, wer weiß. Und dann habe ich Österreich angeschrieben und da kam ich dann nach Wien. Die haben gesagt, ja, bitteschön, kommen Sie. Und dann war ich in Wien und habe da die europäische Kultur wieder neu entdeckt. Mhm. Und auch die Schönheit der Sprache wiederentdeckt. Und das war für mich eine große Befreiung. Ja, und dann ging's und aus dem einen Jahr, was ich wollte, the year abroad, was immer gut für eine Karriere ist, wurden dann 5 Jahre. Mhm. Und dann ja, dann bin ich wieder zurück kurz, hab dort 3 Jahre unterrichtet in Oregon an einer College. Dann sagte meine Frau, nee, lass uns wieder nach Europa gehen. Ist viel aufregender, die kulturelle Vielfalt und so. Dann sind wir wieder zurück, bin ich versandet in einem biodynamischen Garten, Zweig der Garten, eine Kommune. Ich hatte meine Dissertation da fertig geschrieben, die lag im Institut in Bern und der Professor wusste nicht, wo ich war und mir war es auch wurscht. Da fingen dann die Haare an zu wachsen und ich lief barfuß rum und kam immer mehr in Kommunikation mit der Natur, hatte meinen Weg wieder dahin gefunden. Da schickte er nach 2,5 Jahren Assistenten und hat er mich mit einem Fulbright-Stipendium wieder zurückgelockt und habe ich ein halben Jahr fertig gemacht und dann wieder nach Amerika und dann wieder nach Europa und dann dachte ich, ey Mann, das ist langweilig. Und dann
Das ist langweilig.
Ja. Und da bin ich dann nach Indien gegangen und bin als Visiting Scholar an der Benares Hindu University in Benares, also Varanasi. Mhm. Und da kriegte ich gleich erstmal Denkfieber und meine Frau kriegte eine heftige Hepatitis und das war so ein Erlebnis, wo man wirklich wieder ans Ende des Lateins kam. Mhm. Wir waren wirklich in einer ganz anderen Kultur und wir waren wirklich krank und da öffneten sich dann auf eine gewisse Weise meine Augen und da habe ich dann gesagt, ich versuche nicht, das alles zu berechnen und also auszutüfteln, sondern ich lasse mich von der inneren Stimme führen. Mhm. Und die sagte dann, geht nach Deutschland. Und auch bin erst in die Schweiz und dann hieß es ja, habe ich gedacht, ja, die Schweiz, die kenne ich ja. Die Uhren, alles läuft ganz genau. Die Züge fahren genau auf der Sekunde, wunderbar. Aber ich kenne alles, was mache ich hier? Und dann kam die Stimme, geht nach Deutschland. Und da war ich seit meinem 11. Lebensjahr nicht mehr gewesen. Und das war richtig. Also es gibt so etwas wie eine geistige Führung. Mhm.
Und dann in Deutschland angekommen sozusagen, begann dann Ihr Weg?
Wir kamen an mit Rucksäcken aus Nepal. Mhm. Und hatten gerade ich hatte gerade auch eine Hepatitis hinter mir und wir kamen an und kamen zuerst, wo ich eine Cousine zweiten Grades habe, in Oldenburg, kamen wir dahin oder die haben mir angerufen, können wir da hinkommen? Ja, komm bitte. Und es war wie eine Einladung, aber wir hatten kein Einkommen, wir hatten nur Rucksack und dann sind wir irgendwann in Ostfriesland, im Moor gelandet. Eine leichte, sanfte Landung sozusagen. Mhm. Und Welche fragten ja, was wollen Sie denn hier machen überhaupt? Ich sage, ich will schreiben. Ja, als Schriftsteller, das geht nicht. Da kann man nicht überleben. Aber ich habe gewusst, nein, das ist meine Bestimmung in dem Sinn. Und das waren dann mindestens 10 Jahre, ehe die Bücher überhaupt wahrgenommen wurden. Mhm. Aber auch da habe ich ein Buch geschrieben, eben beeinflusst von Indien, über Shiva. Mhm. Und die Esoteriker konnten das überhaupt nicht verstehen. Shiva ist ja nicht nur der gute Gott, sondern er ist alles. Mhm. Er ist auch der wilde Dämon, der Brahma den Kopf absäbelt. Er ist zur gleichen Zeit also er ist alles. Das Universum, habe ich geschrieben, konnten die Esoteriker nicht verstehen. Das Buch hat so ein bisschen so 300 Kopien verkauft, dann wurde es verramscht. Mhm. Aber wer hat das gekauft? Da war jemand, zum Beispiel Christian Retsch, Ethnobotaniker, der sagt, ja, das ist ein tolles Buch und hat mich eingeladen zu einem Super-Symposion, wo ich dann andere kennenlernte. Sowas kann man nicht planen. Mhm. Genau. Oder dann hatte ich mal so zufällig mal eine Kräuterwanderung im Schwarzwald. Das war zufällig. Und da war eine da und sagte, ja, ich heiße Mechthild Schäffer. Und ich sage, ja, gut. Ja. Ja, kennen Sie die Bachblüten? Ich sage, ja, hab schon mal davon gehört. Und dann sagte sie, sie kennt sich ja wunderbar aus. Sie ist eine Meisterpsychologin, kennt sich aus in der Anwendung der Bachblüten, würde aber mehr über die Pflanzen wissen. Ich sage, ja, das geht. Ob wir dann was zusammen machen könnten. Habe ich gemacht, habe ihr nach 1,5 Jahren habe ich ihr das Buch, das Manuskript mit einer kleinen Reiseschreibmaschine getippt, geschickt. Die rief an und sagte, ah, wunderbares Buch, das bringen wir Ihnen unter bei Hugendubel. Ich hatte nicht mal das Geld vom Allgäu bis nach München zu fahren. Da habe ich sie dann zu uns eingeladen. Wir hatten nicht mal das Geld, den ordentlich zu essen vorzusetzen. Da haben wir Wildkräuter, Brennnesselsuppe und Wildkräuterklößchen und alles mögliche in Salat gemacht. Ja, das kriegt man in keinem Nobelrestaurant in München. Und da plötzlich war das Buch da und dann war ich irgendwo mal, ach so, Sie sind Hugendubel-Autor. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendeine Tür hat sich wieder mal geöffnet. Das kann man nicht planen. Mhm. Der Verstand plant immer zu klein. Mhm. Ja. Und sich von dieser sogenannten inneren Stimme führen lassen, wenn man das in solchen Worten sagen will, ist eigentlich der Weg zum Glück. Mhm. Mhm.
So. Wahnsinn. Bis dahin, wo Sie heute sind, Sie sind mehrfacher Autor, Sie sind gut gebuchter Redner und haben gar nicht so viel Zeit, wie Sie reden könnten, wenn man Sie buchen wollen würde. Mhm. Was würden Sie als sozusagen die Essenz von dem, was Sie jetzt eben gesagt haben, aus Ihrem ganzen Leben, ist es nicht planen, sich dem großen Ganzen anvertrauen?
Ja, anvertrauen. Vertrauen, dass das Leben einen Sinn hat. Mhm. Das haben unsere Vorfahren, unsere heidnischen Vorfahren gewusst, das weiß man in Indien und so weiter, dass es möglicherweise, dass wir nicht mit der Zeugung anfangen und mit dem Tod enden, sondern dass wir ewige Seelen sind, die einen Körper annehmen, durch das Leben gehen und in dem Leben bestimmte Dinge machen, die man Karma nennt. Mhm. Karma ist einfach Taten. Und die folgen einen. Mhm. Das Glück oder Unglück im Leben auch mit damit zusammenhängt, was man in früheren Dasein vielleicht getan hat. Mhm. Das hat man hier auch gewusst, zum Beispiel das Märchen von der Frau Holle, wo das Mädchen dann, die Goldmarie, sie ist gütig und sie macht die Dinge richtig. Mhm. Und dann wird sie wieder von der Frau Holle ins neue Leben geschickt und es regnet Gold herab. Mhm. Kennen Sie die Geschichte?
Ja, ja, genau.
Und dann sagt die Stiefschwester, wie ist denn das? Und die springt dann rein in den Brunnen, geht zur Frau Holle, macht alles schief, hat keine Zeit, nimmt sich keine Zeit, die Äpfel zu pflücken und die Brote rauszuholen. Genau. Und, Und da schüttelt die Betten nicht richtig aus und erwartet dann auch Gold, dass wenn sie ins Leben tritt, dass sie ein tolles Leben hat und sie kriegt Pech. Und ich denke, das sind auch Dinge zu bedenken. Und wenn man nun, sagen wir mal, tatsächlich so, wenn es sowas gibt wie ein schlechtes Karma, wenn man mit so etwas belastet ist, was macht man da? Ja, da fängt man dann gleich an im Hier und Jetzt, dass man von jetzt an, so gut es geht, versucht, die Dinge richtig zu machen, die Wahrheit zu sagen, ja.
Respektvoller Umgang
miteinander. Respektvoller Umgang, ja, genau.
Wahnsinn.
Ja.
Herr Staul, zum Schluss habe ich ganz kurz noch die Glückfinder-Fragen für Sie, die stelle ich jedem meiner Interviewgäste. Die erste ist, was bedeutet glücklich sein für Sie?
Das ist jetzt ja hochphilosophisch.
Ja, natürlich.
Natürlich. Ja, was bedeutet glücklich sein? Also in Frieden mit sich selbst und der Welt.
Was würden Sie sagen, wer ist für Ihr Glück verantwortlich?
Also ich würde schon sagen, man ist selber verantwortlich für das Glück.
Spielen Sie Lotto?
Nein.
Ist ja bei Glück mal eine Frage. Glauben Sie, dass Geld glücklich macht?
Wenn man wirklich in großer Not ist, dann kann etwas Geld glücklich machen. Aber dass Glück und Geld gleichbedeutend sind, das also ist
Geld als Glück als Lösung für Glück sozusagen.
Ja, na, das ist natürlich nicht so.
Okay. Ja.
Weil es ist auch das Reichtum. Ich kenne Leute, so Millionäre. Es ist auch eine Last. Und oft vergisst man auch das Karma. Man vergisst, ich mache mein Holz und Gemüse selber und ich sehe, was das für eine Arbeit ist. Und wenn man alles einfach so locker kauft, vergisst man.
Die Wertschätzung ist
die
auch
Wertschätzung
nicht da. Dieses gute Gefühl von, ich habe etwas getan, ich empfange etwas, diese Dankbarkeit für die Wärme. Durch das Holz, das man mit eigener Kraft sozusagen...
Genau, so ist das.
Ja. Würden Sie bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Nur weil ich da bin.
Sehr gut. Und die letzte Frage, wenn Zeitreisen möglich wären und Sie könnten nochmal 50 Jahre oder so zurück zu Ihrem jüngeren Ich und Sie könnten ihm einen Ratschlag geben, gäbe es da was Sie Ihrem jüngeren Ich raten würden?
Nee, ich glaube nämlich, dass alles, was wir erleben, Sinn macht. Und auch die Verirrungen, die sind eigentlich Erfahrungen, die notwendig sind.
Sehr gut. Herr Staul, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe für Sie noch das Glückfinderbuch als kleines Geschenk dabei.
Oh, das ist ja toll.
Kleine Lektüre. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen jetzt einen ganz tollen Vortrag. Der Saal fängt jetzt an, sich zu füllen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute für Sie.
Danke auch.
Dankeschön. Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.